Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Der Schriftsteller Johannes Groschupf ist heute mein Gast. Vor kurzem ausgezeichnet mit dem Deutschen Krimipreis für seinen Thriller Berlin Prepper. Manche haben den schon gelesen, andere haben noch nichts davon gehört und fragen sich, was soll das überhaupt sein, ein Prepper? Das werden wir gleich klären mit Johannes Groschupf. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen. Herzlich
willkommen. Im Duden steht der Prepper noch nicht. Wen bezeichnet man so?
Prepper, ja, das kommt aus dem Englischen, to be prepared, vorbereitet sein. Und es gibt doch eine wachsende Zahl, auch hier in Deutschland, kommt eigentlich aus Amerika, aber auch hier in Deutschland und Europa gibt es Leute, die sich auf die kommenden Krisen, Katastrophen vorbereiten, die auf das Schlimmste gefasst sind,
die Prepper. Wie bereiten die sich vor?
Indem sie Lebensmittel bunkern, also alles Mögliche bereitstellen für den Notfall, für den Ernstfall. Die laminieren auch ihre Dokumente ein, die Ausweise, Führerscheine, Arbeitszeugnisse werden kopiert, einlaminiert, bereitgestellt. Es wird ein Notfallrucksack an die Tür gestellt, sodass man jederzeit raus kann, wenn es halt losgeht. Was immer das sein mag. Also das ist große Epidemie oder Stromausfall oder Bürgerkrieg oder sonst irgendeine Bedrohung. Ganz egal, wenn man weg muss, muss man darauf gefasst sein.
Haben Sie das im Internet recherchiert oder kennen Sie Prepper?
Ja, ich kenne 2, 3 Prepper, die sozusagen eine linde Form sind, habe dann aber doch die extremeren Fälle im Internet recherchiert. Es gibt da ein Forum, da sind 10.000 Prepper untereinander vernetzt und beraten sich über die gegenwärtige bedrohliche Lage.
Berlin Prepper, der aktuelle Thriller von Johannes Groschupf. Dieses Buch führt uns gleich dann noch weiter in die rechte Szene, zu Reichsbürgern, zu dubiosen Security-Leuten, aber auch in ein großes Berliner Medienhaus. Da arbeitet dieser Prepper nämlich als Online-Redakteur, der Hassmails lesen und löschen muss. Für Berlin Prepper hat Johannes Groschupf den Deutschen Krimipreis 2019 bekommen, stand auch schon auf unserer Krimi-Bestenliste, das Buch. Ja, was machen Sie mit diesem Roman für Erfahrungen? Jetzt ist er schon 10 Monate auf der Welt und findet sein Publikum.
Und die Erfahrungen sind schon so, dass Leute sich überhaupt beginnen zu interessieren, was Prepper sind und in was für merkwürdigen Zeiten wir auch leben. Also Preppern ist das schon seit Jahren klar, dass die Zeiten unsicher sind, aber wir Schlafschafe, wie wir von den Preppern genannt werden, gehen ziemlich ahnungslos durchs Leben und wissen gar nicht, welchen Bedrohungen wir ausgesetzt sind. Mhm. Uns wird ja auch ständig versichert, die Rente ist sicher, alles Mögliche. Es ist alles sozusagen geregelt, aber Prepper haben doch ein sehr feines Sensorium dafür, dass die Zeiten heikel sind. Das ist alles unsicher. Das sieht man ja auch an der Natur, gerade jetzt am Jahresanfang. Es gibt die Waldbrände in Australien, Kriegsgefahr im Iran, den Vulkanausbruch in den Philippinen. Sabine hat Todesböen über Deutschland geschickt. Und das ist die Nahrung, die Prepper aufnehmen. Und
das klingt jetzt fast so, als hätten Sie sogar ein bisschen Verständnis für deren Weltsicht.
Ja, je mehr ich mich mit denen beschäftige, desto mehr Begeisterung entfacht es auch in mir. Es ist schon eine sehr eigene Weltsicht. Also der meinen eigentlich fast entgegengesetzt. Ich bin einer, der mehr oder weniger im Späti einkaufen geht, weil sowieso immer alles zu spät kommt. Und Prepper sind ein bisschen wie meine Großmutter, die immer sagte, der beste Rat ist der Vorrat. Also, und auch der Berliner Senat ist ja eigentlich ein Modell eines Preppers, der früher diese Senatsreserve bereitgestellt hat. Millionen Rollen Klopapier für die ganze Westberliner Bevölkerung, falls der Russe kommt. Also darauf war man ja eben dann auch vorbereitet.
Gut, aber auch heute, ne? Wird ja dazu geraten, sich zum Beispiel auf einen Stromausfall einzustellen, Trinkwasservorräte zu haben.
Genau, und ich finde das auch eine vernünftige Haltung, dass man sagt, man lebt nicht von der Hand in den Mund, sondern man guckt so ein bisschen, wir Deutschen neigen ja ohnehin dafür, uns immer zu versichern und auf längere Strecken zu gucken. Aber dass man für Wasservorräte doch was da hat.
Hm. Dieser Prepper, die Hauptfigur Ihres Buchs, Berlin Prepper, der kommt einem mit seinem Ravioli-Dosenlager zwar etwas merkwürdig vor, aber er ist einem erstmal nicht unsympathisch. Er arbeitet als Online-Redakteur bei einer großen Zeitung, ist vor allem dafür zuständig, die Hassmails von Leserinnen und Lesern zu lesen und zu löschen. Hm. Man merkt, dass Sie diesen Job gut kennen.
Ja, den kenne ich seit 5, 6 Jahren. Ich habe das bei einer Berliner Zeitung und dann auch bei einer überregionalen Zeitung seitdem gemacht. Und habe damals so ein bisschen so einen Schock der Erkenntnis gehabt, dass es eine Art Untergrund in der Bevölkerung gibt, die von einem endlos mürrischen Groll besessen sind, den sie irgendwie loswerden wollen. Und da sind diese Zeitungsforen, also diese Kommentarforen in den Zeitungen, ein willkommener Ort. Eigentlich soll er ja dem gegenseitigen Austausch dienen, der Debatte, der sachlichen Debatte, aber wird mehr und mehr genutzt. Also zu eigentlich 70% sind das sehr, sehr rechte Leute, zum Teil auch noch weiter rechts, um ihr einfach ihren Unmut über dieses Leben auszubreiten und ihren ganzen Frust dort abzuladen.
Was hat das mit Ihnen gemacht, stundenlang am Tag oder auch in der Nacht, wie dieser Walter Noack im Buch, sich diese Hassmails reinzuziehen?
Ja, man merkt es schon sozusagen im Laufe einer Schicht, dass es einem die Seele verfinstert. Andererseits hat es mich aber auch doch ständig interessiert. Einfach so wie eine journalistische Recherche, dieses Phänomen der menschlichen Niedertracht zu studieren. Und ich habe mir dann die übelsten Kommentare auch immer beiseite gelegt und hatte dann einen ganzen Aktenordner voll. Also jetzt aktuell zum Beispiel, einfach mal nur, um es zu sagen, worum es geht, dass Merkel halt wie eine Leprakranke zittert. So, das kommt immer wieder und das weiß ich nicht, Frau Karrenbauer, also nur noch als Klofrau geeignet ist. Also solche Abfälligkeiten, Frau Künast hat das ja vor Gericht schon versucht zu verhindern, ist da erstmal gescheitert. Diese Schmäh-Mails und wirklich Hasskommentare ist eine Seuche, die immer weiter um sich greift.
Mich hat überrascht, dass Sie diese Politikerinnen zum Beispiel jetzt im Buch auch tatsächlich mit Namen nennen. Also Merkel fällt da mehrfach und
ja, das ist unsere Wirklichkeit.
Claudia Roth, auch das Medienhaus, in dem dieser Online-Redakteur arbeitet, wird nicht Springer genannt, aber man denkt, es ist das Springer-Hochhaus in Kreuzberg, in dem er ein- und ausgeht. Mhm. Also es ist alles sehr klar verortet.
Ja, ich bin Journalist und möchte auch, dass das, was ich schreibe, ist tatsächlich unsere Wirklichkeit.
Hat sich da keiner beschwert? Also zum Beispiel von den Politikerinnen?
Nein, also das sind ja auch öffentliche Figuren. Also ich benutze sie ja jetzt nicht in irgendeiner Weise die über ihre Tätigkeit als Politikerin hinausgeht, sondern also ich stelle das ganz bescheiden und nüchtern dar, wie sie von diesen Hasskommentatoren angegangen werden.
Wir werden also in diesem Buch darauf gestoßen, ja, man könnte sagen, wie gesellschaftsfähig der Hass geworden ist.
Ja, und das war vor 5 Jahren wirklich noch anders. Also das kann ich mich noch erinnern. Damals war die AfD also eine Anti-Euro-Partei. Das ging da darum, dass man aus der EU austreten sollte, dass man die D-Mark wiederhaben will. Und im Laufe dieser 5 Jahre ist halt jetzt nicht nur die AfD, sondern überhaupt dieser rechte Groll immer stärker und immer salonfähiger geworden. Also das ist ja auch die Politik der AfD, dass man vorprescht mit irgendwelchen Ansichten und das dann wieder so ein bisschen zurücknimmt, aber es ist dann sozusagen im Schwange. Und das sieht man im Laufe dieser 5 Jahre sehr, sehr deutlich. Jetzt sitzen sie auch im Bundestag und in allen Landtagen, dass so diese eigentlich ist es ja auch ein Hass gegen unsere Gesellschaft, wie sie jetzt zurzeit ist, dass das sehr weit um sich gegriffen hat.
Ihre Hauptfigur, also ich werde jetzt nicht zu viel verraten von dem Buch, aber zumindest das, wird dann tatsächlich angegriffen.
Ja.
Dieser Walter Noack macht sich selbst auf die Suche nach den Tätern, gerät mehr und mehr in die Nähe krimineller Netzwerke. Wie haben Sie diese Szenen recherchiert? Also Security-Dienste, Waffenhändler, Reichsbürger, Auftragsmörder.
Also als Schriftsteller und auch Journalist weiß ich schon, wie ich an meine Ressourcen komme oder wie ich das irgendwie aufbereiten kann. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie in die Reichsbürgerszene eindringe, aber man gerade im Netz sind die unheimlich rege und präsent und freuen sich auch auf Nachfragen und sind ja sozusagen ständig auf der Suche nach Publikum. Und da bin ich ein geduldiger und auch sehr freundlicher Zuhörer. An Waffenhändler tatsächlich komme ich nicht heran, aber ich habe mal versucht, in Berlin einen Schießstand zu besuchen und bin da in einen alten Bunker hinten in Tempelhof runtergegangen, die Treppe, und wurde dann da sehr harsch empfangen. Und die wollten mich also überhaupt nicht mehr da haben, und von Schießtraining war auch überhaupt keine Rede mehr, obwohl da die Schüsse sehr deutlich in diesem Bunkerkeller fielen. Und das regt dann auch einfach meine Fantasie an. Mhm. Also als Schriftsteller kann ich mir auch vieles dann weiter ausspinnen.
Das ist auch eine sehr eindringliche Szene in dem Buch, genauso beschrieben eigentlich, ja, wie Sie es gerade gesagt haben. Sie beschreiben insgesamt diese Milieus sehr filmisch. Wenn man Berlin kennt, hat man alles plastisch vor Augen. Und das Buch soll ja wohl auch tatsächlich verfilmt werden.
Ja, das Buch hat eine Option, und Charlie Hübner möchte gern den Walter Noack spielen, setzt sich da sehr für ein, und es soll im kommenden Jahr irgendwann in der ARD laufen.
Berlin Prepper, der jüngste Roman von Johannes Groschupf, der ist bei Suhrkamp erschienen. Und wie das überhaupt angefangen hat mit dem Bücherschreiben, darüber reden wir gleich noch ausführlicher. Der Schriftsteller Johannes Groschupf hat früher als Reisejournalist gearbeitet, war seit Ende der 80er Jahre unter anderem für die Zeit, die FAZ, die Frankfurter Rundschau, weltweit unterwegs. Was für Geschichten, Herr Groschupf, haben Sie damals geschrieben?
Das war eine wunderbare Zeit. Anfang der 90er, als nicht nur die Berliner Mauer fiel, sondern in ganz Osteuropa sozusagen die Grenzen sich öffneten und man da Welten auch wiederentdecken konnte. Die alten mitteleuropäischen Städte waren sozusagen noch ganz toll erhalten. Prag und Krakau, ganz, ganz viele Städte. Und Russland bin ich gewesen, Ukraine, Lemberg zum Beispiel. Es war auch eine Zeit des Aufbruchs, also auch des europäischen Gedankens, so, dass man sich da willkommen fühlte. Und es war auch abenteuerlich. Ich konnte kaum Russisch und oder Polnisch oder Tschechisch, habe mich dann irgendwie durchgeschlagen. Das war zum Schreiben wirklich eine tolle Sache. Damals waren auch die Zeitungen noch sehr viel besser im Geschäft, muss man sagen, und haben sowas
finanziert.
Besser finanziert, ja.
1994 waren Sie in Algerien unterwegs. Mit was für einem Auftrag dort?
In Algerien gab es damals an der Mittelmeerküste Anschläge, sodass der Tourismus dort eingebrochen ist. Und dann hatten sich die Algerier gedacht, dann können wir vielleicht die Touristen für die Sahara interessieren. Und wir als Journalisten waren in so einer Art Vorhut, die im südlichen Algerien eine längere Reise in der Sahara gemacht haben. Das war eine wunderbare Reise. Also ich habe den Nachthimmel nie so nah gesehen wie in den Nächten dieser Wüste. Und am letzten Tag sind wir auf ein Felsgebirge geflogen worden von zwei Hubschraubern. Und haben dort in der Mittagshitze so Felszeichnungen, die Jahrtausende alt sind, besichtigt, wurden dann von den Hubschraubern wieder abgeholt. Und der Hubschrauber, in dem ich saß, mit 12 anderen Leuten, stürzte dann kurz nach dem Start ab.
Ein sehr, sehr schwerer Unfall, der Ihr Leben komplett verändert hat. Wie haben Sie diesen Unfall als Einziger überlebt?
Ich war überzeugt davon, als wir sozusagen auf dem Felsboden aufgeprallt waren, schoss sofort ein Feuer durch den ganzen Innenraum. Alle wurden durcheinander gewirbelt und versuchten irgendwie nach draußen zu kommen. Ich saß ganz hinten, war in so eine Ecke geworfen worden. Ich war überzeugt, dass es aus diesem Hubschrauber kein Entkommen gibt. Und hatte nur gehofft, dass es jetzt schnell geht, dass es nicht allzu sehr wehtut. Aber dann fielen mir meine Kinder ein. Die waren damals sehr, sehr klein noch, 2 und 3 Jahre alt. Und ich wusste, ich würde sie nicht wiedersehen, wenn ich hier bliebe. Und ich hatte schon das Gefühl, ganz merkwürdige Erfahrung, dass ich mich aus dem eigenen Körper entferne. Ich sah schon dieses Wrack des Hubschraubers unter mir liegen und entfernte mich halt nach oben. Das war eine totale Erlösung eigentlich. Aber eben dieser Gedanke, ich werde meine Kinder nicht wiedersehen und sie werden auch keinen Vater haben, hat mich dann einfach dazu gebracht, sozusagen wieder mich unten vorzufinden und dann irgendwie einen Weg nach draußen zu finden. Mhm. Und stand dann draußen, war auch von den Flammen noch gar nicht so sehr angegriffen, fühlte sich jedenfalls erstmal so an und lief dann weg. Und so nach 100 Schritten hörte ich hinter mir einen großen Knall, Explosion, und drehte mich um, sah diesen Hubschrauber in so schwarzen Qualmen stehen, hoffte, dass die anderen irgendwie auf der anderen Seite vielleicht rausgekommen wären. Aber das waren sie nicht, das habe ich dann später erfahren.
Dass sie alle gestorben sind.
Ja, ich war der Einzige, der das überlebt hat.
Sie haben ein paar Jahre später darüber ein Radiofeature gemacht, auch einen autobiografischen Roman geschrieben. Zu weit draußen heißt der, findet man noch in Bibliotheken. Ich merke, dass das nicht ganz leicht ist, jetzt auch wieder darüber zu sprechen für Sie. Wie ist das nach so langer Zeit, wenn danach wieder gefragt wird oder wenn so Dinge passieren wie jetzt der Absturz des amerikanischen Basketballers Kobe Bryant, der auch durch einen Hubschrauberabsturz gestorben ist? Wie ist das für Sie, darüber zu sprechen? Ist das, als sei das wirklich Ihre Geschichte oder als sei das ein anderer, über den Sie sprechen?
Naja, ich habe schon das Gefühl, dass ich mich damit etwas entblöße. Es ist etwas, gut, ja, man kann sagen, sehr Intimes, aber es ist tatsächlich eine Erfahrung, die ganz ungewöhnlich ist. Einfach dieses sich aus dem eigenen Körper entfernen und tatsächlich in große Nähe zum Tod, in dieses Zwischenreich zu kommen und dann wieder zurückzukommen. Viele Leute möchten auch gar nicht darüber sprechen. Ich habe mit einem Taxifahrer mal länger gesprochen, der mir diese Geschichte auch sagte. Und er meinte, er kann es seiner eigenen Frau, seinen Freunden nicht erzählen, weil er von denen dann einfach verrückt erklärt wird. So, also es ist schon
also
so
dieser Zustand der Nahtoderfahrung.
Ja, genau.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen.
Das ist ein wunderbares Gefühl. Also seitdem habe ich auch die Angst vor dem Tod tatsächlich verloren. Es ist nicht so, dass ich jetzt gerne sterben möchte, aber es ist wirklich ein außergewöhnliches Gefühl der Erlösung. Dennoch ist es eben auch eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Ich habe auch dann ein Buch darüber geschrieben, wie es ist, in dieses normale Berliner Leben zurückzufinden, mit Steuererklärung Müll runterbringen, aber eben auch mit dem Bewusstsein, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir diesen Tag erleben.
Sie waren ja dann tatsächlich sehr, sehr schwer verletzt. Sie hatten große Verbrennungen.
Ja, 70-80% der Hautoberfläche waren verbrannt und ich lag endlos im Krankenhaus über ein Jahr und wusste auch gar nicht so richtig, wie ich jetzt wieder in die Welt zurückkomme, ob das alles ganz schrecklich aussieht. Mein gutes Aussehen war nachhaltig ruiniert. Aber es hat sich dann tatsächlich auch so gefügt, dass ich früher vielleicht sehr viel mehr den Ansprüchen der anderen genügen wollte und jetzt, so wie ich bin, einfach mehr sehe, was kann ich tun, was will ich tun. Und seitdem habe ich dann doch einige Sachen auch ausprobiert, die mir vorher aus Schüchternheit oder mangelndem Vertrauen, die ich gar nicht erst probiert hatte.
An was denken Sie da?
Das Bücherschreiben zum Beispiel oder das Tanzen.
Aha, Tanzen. Und Marathonlaufen, glaube ich.
Marathonlaufen wollte ich immer, aber ich bin immer noch im Training. Ich habe es noch nicht geschafft.
Sind Sie eigentlich noch mal nach Algerien zurückgereist?
Nee. Ich glaube auch nicht, dass ich dort etwas sehen würde. Ich weiß, dass dieses Hubschrauberwrack dort weiterhin liegt. Das hat mir mal jemand erzählt, der sich in der Oase auskennt, in deren Nähe das passiert ist. Ich glaube nicht, dass ich da für mich innerlich etwas lösen oder klären würde. Das ist sozusagen eine Erfahrung, die sozusagen in mir weiterlebt.
Der Hubschrauberabsturz und die schweren Folgen, davon hat Johannes Groschupf eben schon erzählt. Aber das Ganze hatte ja auch gravierende soziale Folgen. Das haben Sie eben nur so kurz angedeutet. Mhm. Also konnten oder wollten Sie danach nicht mehr in Ihrem früheren Beruf als Journalist arbeiten?
Also ich wollte das nicht. Ich hatte dann gemerkt, als ich im Krankenhaus lag, dass das sozusagen ein natürliches Ende gefunden hatte, dieses ständige Unterwegssein. Und ich befand mich dort wie auf einem Nullpunkt. Ich war tatsächlich dann über ein Jahr im Krankenhaus, wusste nicht, wie komme ich jetzt zurück? Muss ich jetzt sozusagen ein Leben im Schatten der Seitenstraßen führen oder kann ich mich, wie man heute sagt, neu erfinden? So. Und das hat mich, also nicht nur äußerlich, dass so die Wunden heilen mussten, sondern auch innerlich sehr lange beschäftigt.
Wie haben Sie finanziell überlebt?
Oh, ich, als ich zurück nach Berlin kam, stand ich mit leeren Händen da und habe dann Sozialhilfe bekommen. Das war auch eine Erfahrung, die ich vorher noch nicht gehabt hatte. Und finde das auch eine wunderbare Einrichtung eigentlich, dass Leute, die wirklich auf Hilfe angewiesen sind, dort erstmal, ich habe das ein Jahr lang bekommen, dass man dort auch von der Gemeinschaft getragen wird. Es hat ja einen sehr, sehr schlechten Ruf, aber für mich war das als Erfahrung wirklich ganz gut. Also, dass man auf sehr kleiner Flamme, aber doch irgendwie sein Leben dann erstmal wieder einrichten kann.
Und dieses sich neu erfinden, in Ihrem Fall als Schriftsteller, wie ist das Stück für Stück vorangegangen? Wie kamen Sie auf die Idee? Wie haben Sie das praktisch umgesetzt? Wie sind Sie das angegangen?
Ich hatte vorher als Journalist gearbeitet und eigentlich seit jeher ist das Schreiben die Weise, wie ich mit der Welt in Kontakt bin oder wie ich das auch innerlich für mich kläre. Das begann, weiß ich nicht, mit 10 oder 12 mit Tagebuchschreiben. Dann habe ich mit 16 Gedichte geschrieben und eben dann Reportagen für Zeitungen. Und ich wusste, dass das Schreiben auch ein Weg ist, um mit diesem Unfall und mit dieser Erfahrung irgendwie zurechtzukommen.
Das hat mich das Schreiben darüber oder das Schreiben überhaupt? Weil Sie haben ja dann relativ schnell darüber erstmal geschrieben.
Ne? Ja, ich habe wirklich 1-2 Jahre, also Tagebücher vollgeschrieben, einfach um diese ganze Unfall- und auch diese Brandverletzungserfahrung immer wieder mit mir selber erstmal zu klären. Und habe dann dieses Radio-Feature gemacht, der Absturz, und habe auch gemerkt, dass das Leute interessiert. Also dass es jetzt nicht nur eine persönliche Geschichte ist, die ich für mich selber klären habe, sondern dass es tatsächlich auch etwas ist, was man mit anderen teilen kann. Und es braucht dann schon auch eine Zeit, dass man vom journalistischen Schreiben zum literarischen Schreiben, wo man auch mehr von sich selber erzählt und zeigt und Inneres preisgibt. Das hat dann wirklich ein paar Jahre auch schon gedauert, bis dieser Roman so weit draußen fertig war.
Über Stipendien auch gestützt und Arbeitsaufenthalte.
Ja, und auch, ich fand das wunderbar, mit anderen Autoren in Manuskriptseminaren zu sitzen und das zu diskutieren. Es ist eine Arbeit, die mir wirklich total Freude gemacht hat. Man sitzt nicht nur alleine am Schreibtisch, sondern erzählt auch über das Schreiben selber.
Sie haben vorhin erzählt, wie Ihre Kinder Sie damals, als der Unfall passiert ist, der Gedanke an die Kinder am Leben gehalten hat.
Ja.
Wie war das denn Jahre später, als Ihre Kinder heranwuchsen und dann auch dieses Buch, das Sie darüber geschrieben haben, gelesen haben?
Ja, ich muss schon wirklich ehrlich sagen, meine Kinder haben mir damals wirklich das Leben gerettet. Also nicht nur in diesem Moment des Absturzes, wo ich ihre Gesichter vor Augen hatte, sondern auch, als ich dann wieder nach Berlin kam. Ich war in Stuttgart im Krankenhaus gewesen, kam dann nach Berlin, sah anders aus. Die Kinder hatten mich auch lange nicht gesehen, weil ich das nicht wollte. Ich war wirklich noch zu sehr verwüstet im Kopf. Und ich wusste gar nicht, wie schaffe ich das hier. Also und dann waren es die Kinder, die damals, dann waren sie 4, etwa 5, die haben mich an die Hand genommen. Die haben gesagt, so, wir gehen jetzt auf den Spielplatz, wir gehen jetzt einkaufen und wir gehen in die U-Bahn. Und die waren einfach froh, ihren Vater wieder zu haben und haben mich dann halt überall mit hingeschleift. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr geholfen, wieder in dieses normale Berliner Leben hineinzukommen.
Und später, als Sie das Buch gelesen haben?
Ja, meine Tochter war damals so Anfang der Pubertät, intelligentes Mädchen, sehr kritisches Mädchen auch. Und ich hatte doch einige Befürchtungen, dass sie das doof findet, wenn das diese Geschichte jetzt so ausgebreitet wird, weil die Kinder eben auch eine Rolle spielen. Es gibt da eine Szene, wo ich mit einer neuen Badehose mit ihnen ins Schwimmbad gehe. Das war sozusagen dann die Feuertaufe. Und als meine Tochter dieses Buch dann gelesen hatte, da meinte sie, ja, ich fand's gut. Und da wusste ich, es ist wirklich gut.
Es ist ja auch interessant, dass Sie dann vor allem Jugendbücher geschrieben haben. Lost Boys, Lost Girls, Lost Places, Der Zorn des Lammes. Hat das auch was mit Ihren Kindern zu tun, dieses Interesse, das Sie dann an der Jugend hatten oder mehr mit Ihrer eigenen Jugend?
Ja, ich habe wirklich eine sehr innige Beziehung zu meinen Kindern und fand die Jugendzeit auch, finde es bis heute eine tolle Zeit. Ich weiß, es ist eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Man ist völlig unsicher, was aus einem wird und will kein Kind mehr sein, ist noch nicht erwachsen, ist vielleicht beides, ist voller Kraft, aber auch voller Unsicherheiten, ist ständig furchtbar verliebt und hat Begehrlichkeiten, die man so noch nie hatte und verachtet die Eltern, die Lehrer, hat Freundschaften, die so innig sind wie im späteren Leben gar nicht mehr. Ich finde das eine tolle Zeit und darüber kann man wirklich sehr, sehr schön erzählen. Ich liebe es auch, Jugendlichen jetzt das Schreiben beizubringen. Ich habe so eine Oranienburger Schreibgruppe von Jugendlichen und hatte mich eben damals mit meinen Kindern auch total gut verstanden. Ich finde Jugendliche so 15, 16, sie sind anstrengend und riechen auch ein bisschen komisch, aber ich finde sie ganz klasse.
Je älter wir werden, wird uns bewusst oft das und wie wir unseren Eltern doch ähneln, ob wir es wollen oder nicht.
Ja,
aber wenn wir Kinder haben, jedenfalls geht es mir so, dann sieht man ja auch seine eigene Jugend nochmal im Spiegel. Wie war das bei Ihnen?
Ja, also ich hatte ja eine Kleinstadtjugend, kam aus Lüneburg in der Nähe von Hamburg und meine Kinder sind nun richtige Berliner und das beeindruckt mich dann doch, also dass zum Beispiel die Berliner Jungs gehen alle tanzen, das ist für die überhaupt kein Ding, sondern das gehört dazu und für mich war das eine Überwindung, die ich mit 15 einfach nicht geschafft habe, es war mir zu peinlich. Insofern habe ich mich an einiges schon erinnert, was denn in meiner Jugend auch aufkam. Aber ich glaube, auch der Umgang zwischen den Generationen ist mittlerweile sehr, sehr anders. Also meine Kinder waren sehr viel vertrauensvoller, mir über ihre Liebesgeschichten zu erzählen oder über ihre schulischen Sachen. Und ich musste das damals mit meinen Eltern immer mit sehr spitzen Fingern dosieren, was ich denen mitteilen wollte.
Aufgewachsen ist der Schriftsteller Johannes Groschupf. Das haben wir gerade gehört, in Lüneburg, haben Sie gesagt. Mhm. Wie würden Sie Ihre Familie beschreiben?
Oh, Beamtenbürgertum. Mein Vater war Richter. Die ganze Familie sind immer Juristen gewesen, manchmal auch Pfarrer, aber so ein bisschen preußisches, niedersächsisches Beamtenbürgertum.
Zum Studium sind Sie
nach Berlin gegangen, nach West-Berlin.
Um da zu studieren oder nicht zum Wehrdienst zu müssen?
Ja, ich hatte schwere Auseinandersetzungen mit meinem Vater, der mich am liebsten bei der Armee gesehen hätte und ich wollte das um keinen Preis. Und dann bin ich nach West-Berlin gegangen, um zu studieren. Aber wie viele junge Männer sammelten sich ja damals in West-Berlin, um der Armee zu entgehen.
Was haben Sie studiert?
Ich habe ganz klassisch angefangen mit Germanistik, Geschichte und Philosophie und habe dann später noch Journalismus, Amerikanistik dazu genommen.
Was wäre der Traumberuf aus Sicht Ihres Vaters gewesen für Sie?
Offizier.
Tatsächlich.
Oder Jurist. Und vielleicht hätte ich auch besser auf ihn gehört. Und dann würde ich heute als Anwalt Abmahnungen schreiben und hätte eine Eigentumswohnung in Schmargendorf. Aber ich bin Autor geworden und muss mich mit Hasskommentaren beschäftigen.
Das machen Sie noch immer?
Nee, das mache ich jetzt nicht mehr oft. Ich mache jetzt eher, dass ich Korrektur lese, aber auch für Zeitungen. Ich brauche tatsächlich noch ein kleines, solides Standbein, um meine Miete zu zahlen. Und ich mag es aber auch, ins Büro zu gehen und mit den Kollegen zu arbeiten. Denn Romane zu schreiben ist doch eine einsame Tätigkeit.
Mhm. Berlin ist auch zum Schauplatz, ich glaube, all Ihrer Bücher geworden. Sie gucken da auch gern in die schmuddeligen Ecken. Was mögen Sie an Berlin, auch heute?
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich mag diesen Berliner Tonfall, dieses Ruppige. Berlin ist einfach eine sehr welthaltige Stadt und auch eine geschichtshaltige Stadt. Man kratzt an einer Wand und es kommen sofort irgendwelche geschichtlichen Zeugnisse zum Vorschein. An jedes Gebäude hat eine Geschichte. Es war in den 90ern eine ganz tolle Zeit, als erstens mal die Mauer gefallen war und die Berliner sich jetzt neu kennenlernen mussten. Dann standen viele Fabriken leer und da spielen einige meiner Jugendromane, Lost Places zum Beispiel, spielt in diesen verlassenen Fabriken, den leerstehenden Schulen. Und das waren Abenteuerschauplätze. Damals war ja eine große Zeit des Techno und des Tanzens auch. Berlin ist einfach eine Stadt, die sehr gegenwärtig ist. Berliner sind schlagfertig, witzig. Ich kann leider nicht so gut Berlinern wie meine Kinder zum Beispiel. Man muss hier in Berlin auch in die Schule gegangen sein, um dieses witzige, schlagfertige Berlinisch irgendwie drauf zu haben.
Es gibt eine Buchreihe unter dem Titel Gebrauchsanweisung für Berlin, Gebrauchsanweisung für Schwaben und so weiter. Sie waren, glaube ich, der Pionier mit diesem Buch Gebrauchsanweisung für Neukölln, 1988 erschienen. Damals ja geradezu ein Kultbuch, bevor Neukölln hip war.
Ja, niemand kannte Neukölln, obwohl das eine Stadt von 300.000 Leute war. Es war auch noch ein bisschen anders, als es das heute ist, wo die ganzen Hipster sich in Neukölln breit machen. Damals war Neukölln wirklich, also wirklich eine sehr urberlinische Gegend und ich habe dann halt diese Gebrauchsanweisung gemacht, um das den anderen Bedienern irgendwie zu präsentieren.
Was ist das heute? Ist das heute total veraltet oder kann man das noch lesen? Hat das noch irgendwas zu tun mit dem Neukölln von heute?
Es hat mit dem heutigen Neukölln eigentlich nichts zu tun. Es war auch damals schon so ein Pamphlet auch gegen das Neuköllner Spießertum, gegen die Hauswartsleute, die Studenten nicht ausstehen konnten. Und hatte auch sehr, also ein studentisches Pamphlet war das eigentlich.
Geschrieben unter einem Pseudonym, einem lustigen Pseudonym, Olga O'Groschen.
Ja, Olga O'Groschen, das war ich. Und das war ich eigentlich zuerst in den Ostberliner Untergrundzeitschriften. Ich hatte damals Freunde in Ostberlin, Prenzlauer Berg, die in dieser Literatenszene halt unterwegs waren. Und die haben an der klappernden Schreibmaschine halt ihre Gedichte vervielfältigt und dann zu kleinen Zeitschriften, Schaden, Entwerter oder hieß das. Und ich hatte da kleine Beiträge dann auch gemacht. Und weil ich aber hin und her reisen wollte, musste das unter einem Pseudonym geschehen. Und Olga war der Name unserer Putzfrau damals in Lüneburg.
Ich dachte, Sie sagen jetzt Katze.
Katze, nein.
Und dann soll die Zeit bei Ihnen angerufen haben.
Ja, die Zeit war begeistert von meinen ersten Taz-Artikeln, also über dieses Neuköllner, über diese Gebrauchsanweisung für Neukölln. Und dann habe ich angefangen, für die Zeit zu schreiben.
Und was haben Sie da für Aufträge gekriegt?
Das waren Reisesachen. Also ich musste dann nach Mölln fahren und habe am Grab von Uwe Barschel gestanden und habe dem Friedhofswärter zugehört, der dort seine Verschwörungstheorien auf Möllner Weltsicht von sich gab und habe von da aus dann die Welt erobert.
So, also hat das begonnen mit dem gedruckten Namen. Ja, dann Johannes Groschupf aber.
Dann war ich Johannes Groschupf.
Noch ist der Schriftsteller Johannes Groschupf mit seinem aktuellen Roman Berlin Prepper unterwegs, zum Beispiel nächste Woche, Donnerstag und Freitag mit Lesungen in Berlin. Mhm. Aber vermutlich schreiben Sie schon am nächsten Buch.
Ja, ich schreibe erstmal noch einen Jugendroman fertig, aber ich habe auch schon eine Idee für einen nächsten Thriller. Und es geht auch wieder sehr stark um Berlin. Es geht um den Berliner Verkehr. Und ich denke, es ist ein gutes Abbild für unseren gesellschaftlichen Umgang auch. Ich habe schon das Gefühl, dass wir uns egoistischer und ruppiger und mit mehr Ellenbogen durch die Straßen bewegen. Ob das nun Ihre Kollegin sagte, ich soll, wenn das Thema auf Verkehr kommt, unbedingt auf die aggressiven Radfahrer zu sprechen
kommen. Aber Sie werden jetzt hier nicht zum Prepper.
Nein, ganz so gar nicht. Ich studiere tatsächlich auch den Verkehr, weil der meine krassesten Emotionen auch, das merke ich jedes Mal beim Radfahren, auch beim Autofahren, wie sehr man dadurch ins Fluchen kommt, aber man ist im Verkehr ja auch dauernd sozusagen in Verbindung und in Verbundenheit mit den anderen. Und das ist sozusagen als erzählerische Grundlage interessiert mich das.
Wie kann man daraus einen Thriller machen?
Ja gut, wenn Sie einen Menschen entführt haben und den durch den Berliner Stadtverkehr irgendwie morgens um 10 bringen müssen und alle möglichen Widrigkeiten, Turbulenzen geschehen, dann ist das eine Geschichte.
Und dafür gibt es auch schon eine Materialsammlung?
Ja, ich arbeite daran, ja.
Also Notizbücher oder
was? Ja, ich schreibe sehr viel.
Fahrradunfälle, sammeln Sie alles sowas?
Ja, ich habe auch selber schon einen eigenen Fahrradunfall erlitten gegen einen anderen Fahrradfahrer, aggressiven Fahrradfahrer. Aber natürlich sammle ich viele kleine Szenen, auch was man so vor sich hin redet, wenn man im Verkehr unterwegs ist. Ich bin viel in der U-Bahn unterwegs, gucke mir die Leute an, höre zu, was die so zu sagen haben, wie die miteinander reden. Und ich bin in den Kneipen unterwegs, wenn es um Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger, Lieferwagen geht. Also das ist ein endloses Thema, was die Leute unglaublich reizt.
Den Surkamp Verlag auch?
Ja, das hört sich bisher ganz gut an.
Johannes Groschupf, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Schreibtag.
Ja.
Und danke sehr fürs Gespräch. Schön, dass Sie heute
danke
bei uns
Ihnen.
Waren.
Ja, gerne.